der Boden müsste öffentliches Gut sein. Die Signa hat das Grundstück gekauft, wie sie all die Kaufhäuser gekauft haben. Übrigens will nicht, um die Kaufhäuser zu halten, sondern weil die natürlich alle hervorragende Standorte gehabt haben, die eine enorme Renditenerwartung haben.
Sehr gut. Innen noch leicht feucht, außen knusprig, wie es muss sein. Perfekt. Und so ein bisschen klebrig. Also es muss so sein, dass die Zähne einen Moment nicht wegkommen, wenn man drauf bist.
Sehr schön beschrieben. Das kann man vielleicht auch politische GegnerInnen verfüttern. Sie einfach mal so für einen Moment die Schnurren müssen haben.
Wie schwierig ist es in der heutigen Zeit als Politiker und Politikerin anzustehen und zu sagen, 3 Jahre später, jetzt reissen wir hier wieder den Boden auf. Wie wir sind gescheiter geworden. Ich meine, der Aufschrei, wo das gibt. Medien alle, ein riesen Aufschrei. Oder wie kann man nur? Warum haben die das nicht schon vorher gewusst? Oder absetzen. Rübe weg, ab.
Wenn mehr Leute würden teilen, dann hätten wir lebenswertere Städte und weniger einsame Menschen.
Das ist der Politkuchen. Mit mir, Michael Elsener, Satiriker und Politikwissenschaftler, und der Regula Lüscher, Expertin für Architektur und Stadtentwicklung. Wenn ich in einer Stadt oder in einem Dorf durch ein Quartier laufe, dann denke ich mir manchmal, wie hätte man das nur so bauen können? Die Fassade sieht irgendwie mega abstoßend aus, der Platz lässt null zum Herren sitzen. Und die Leute erzählen mir an vielen Orten, wie es immer teurer wird, um eine Wohnung zu mieten oder zu kaufen. Was gibt es für Möglichkeiten, wie wir das ändern könnten? Dass wir Wohnungen haben, die wieder zahlbar sind und Städte und Dörfer mit einer Architektur, die uns einlädt. Darum rede ich heute mit der Regula Lüscher. Sie hat unter anderem als Staatssekretärin und Senatsbaudirektorin von Berlin gearbeitet und als stellvertretende Direktorin beim Amt für Städtebau in der Stadt Zürich. Heute berät sie als selbstständige Städte bei neuen Stadtentwicklungsprojekten. Regula, willkommen zum Politkuchen.
Schön bin ich da. Dankeschön.
Das finde ich auch. Du lebst in Winterthur. Könntest du mich mal mitnehmen, wenn du so im Winterthurer Bahnhof aussteigst und heimlaufst? Was kommen so für Gedanken und Gefühle auf, wenn du quasi beim Heimlaufen deine Stadt anschaust?
Ja, mein Heimweg führt so ein bisschen auf der Hinterseite durch, früher Hinterseite. Also ich komme aus dem Bahnhof aus und finde, die Perrons sind schmal und alles ist ein bisschen zu klein. Oder? Es ist, die Stadt ist grösser geworden, als der Bahnhof ist. Aha. Und dann laufe ich so an sehr schöne Industriebauten, Denkmäler, so bachsteinige, schöne, wie man sich das vorstellt, also eine richtig grosse Industriehalle entlang. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das Gleisfeld. Im Sommer ist es tierisch heiß, kein bisschen Schatten in einem Baum, gar nicht. Und dann komme ich langsam dorthin, wo ich wohne. Rund um mich herum hat es auch noch Industriebauten. Und gleichzeitig ist in der Zwischenzeit dort eine kleine Stadt entstanden. Ziemlich dichtes Quartier.
Und in dieser kleinen Stadt wohnst du jetzt?
In dieser kleinen Stadt wohne ich.
Schön. Wenn man dich so vorstellt, die Titel, die du trägst, Staatssekretärin und Senatsbaudirektorin von Berlin, das tönt nobel. Kannst du mir sagen, was macht eine Staatssekretärin und eine Senatsbaudirektorin genau? Wie wollen wir anfangen?
Mit der Senatsbaudirektorin. Senatsbaudirektorin, das ist eine Architektin, Stadtplanerin, also eine Fachfrau. Und die tut mit ihrer Verwaltung tut sie Stadtentwicklungsplan machen, macht Plan, wo kann man noch Wohnungen bauen in dieser Stadt, wo soll die Industrie sein, wie kann man Shopping-Malls planen, so dass nicht das Kleingewerbe kaputt geht und solche Sachen. Also so die grosse Linie. Ja? Dann bin ich aber auch für den Denkmalschutz zum Beispiel zuständig gewesen. Ich habe mit meinen Teams Stadtquartier zusammen meistens mit Investoren entwickelt. Also ich habe sehr, sehr oft Investoren bei mir am Tisch. Ich bin die Mutter der Baukultur. Also ich muss eigentlich dafür sorgen, per Dekret, dass alles schön ist, also für die schöne Stadt. Ich habe ein Gestaltungsbüro zum Beispiel, gehabt, wo man Projekte angeschaut hat.
Wer hat dort definiert, was schön ist?
Wir zusammen, indem wir es zusammen diskutiert haben, verschiedene Leute, die verschiedene Ansichten hatten. Und schön ist eben nicht nur, ist jetzt eine Fassade schön gestaltet, so, sondern schön oder gute Stadt ist auch, sind Erdgeschosse gut gestaltet, dass zum Beispiel öffentliche Nutzungen hat, so dass der Platz belebt wird. Oder ist in einem Hochhaus im obersten Stock eine öffentliche Dachterrasse, wo eben auch ja, ich als Stadtbewohnerin etwas davon habe, dass ein Investor ein Hochhaus gebaut hat. Also schön, gute Stadt, das ist ganz, ganz viel. Das ist nicht nur Ästhetik.
Mhm. Also die eine Person, die so die grosse Linie zeichnet, das wäre also die Senatsbaudirektorin. Mhm. Und was macht eine Staatssekretärin?
Die ist Politikerin. Also die ist die direkte Verlängerung und Stellvertreterin von der Senatorin im Senat, also im Ministerin in anderen Ländern in Deutschland. Und ich habe über 50% im Parlament verbracht. Ich bin in den Senatssitzungen gewesen. Ich habe das ganze Politikfeld von unserem Haus. Wir haben 1700 Mitarbeitende gehabt und haben von der Stadtplanung, über Verkehrsplanung, Grünplanung, Wohnungspolitik, Umweltpolitik, das war alles in unserem Haus. Und das musste ich dann politisch vertreten in den Ausschüssen und ja, Exekutivpolitikerin.
Ich würde gerne dort noch mehr drin eintauchen, auch in vielleicht die Fights, die man dort muss führen muss. Wie bist du zu dieser Aufgabe gekommen in Berlin? Was hat dich quasi gereizt, um zu sagen, ich gehe jetzt in die grosse Stadt?
Also dazu komm, bin ich eigentlich per Zufall oder per Anfrage. Also ich habe das nicht gesucht. Also ich bin eigentlich schon, dass ich gewechselt habe als Architektin. Ich bin fast 2 Jahre selbstständige Architektin gewesen. So richtige Vollblut-Architektin. Für mich hat es nichts anderes gegeben als entwerfen und so weiter und so fort. Und dann bin ich angefragt worden, ob ich nicht in der Stadt Zürich möchte, dort eine Funktion übernehmen. Und dann habe ich nach 6 Wochen das Büro verloren und ich kam mit meinem Mann zusammen und bin dort reingekommen und habe gedacht, man muss doch etwas verändern in diesen Verwaltungen. Und das Erste und das Zweite habe ich gefunden, es ist interessant, über Stadt mehr zu arbeiten. Und eines Tages haben wir die Senatorin für Stadtentwicklung von Berlin angerufen und hat gesagt, sie sucht eine neue Senatsbaudirektorin. Ich habe die Frau nicht gekannt, ich habe gar niemanden gekannt.
Weißt du, wie sie auf dich aufmerksam wurde?
Ich weiß es bis heute nicht. Ich weiß es nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass das, was wir in Zürich gemacht haben, haben wir auch ein bisschen kennt im Ausland. Aber wie das genau gelaufen ist, weiß ich nicht. Da haben wir Gespräche geführt und dann bin ich das geworden und ich habe gar keine Ahnung, was mich erwartet. Mir war nicht bewusst, was für eine politische Rolle ich habe. Dass ich wirklich in einem politischen Exekutivamt bin.
Ich würde gerne mehr erfahren darüber, bevor wir das machen. Ich habe eine Amaretti gebacken, wie du mir gesagt hast, hey, lieber ohne Mehl.
Mhm.
Die sind jetzt absolut mehllos, dafür mit ganz viel Mandeln.
Mhm. Ich weiss. wenn man kein Mehl essen will, dann kriegt man Mandeln.
Ist das mühsam mittlerweile?
Nein, das ist super. Das ist super. Es gibt natürlich nichts Besseres als Süßigkeiten ohne Mehl. Das ist natürlich High Level. Sehr gut. Innen noch leicht feucht, außen knusprig, wie es muss sein. Perfekt. Und so ein bisschen klebrig. Muss auch so sein.
Ich finde Amaretti, es gibt Tätige, die sich so richtig durchbacken, dass sie einfach so zerbröseln. Im Muli hast du viel lieber, wenn sie im.
Ja. Ja, also es muss so sein, dass die Zähne einen Moment nicht wegkommen, wenn du drauf bist.
Sehr schön beschrieben. Das können wir vielleicht auch politische GegnerInnen verfüttern. Sie einfach mal so für einen Moment die Schnur haben. Also du hast gesagt, der Job war unglaublich politisch in Berlin. Kannst du das gegenüberstellen, deine Tätigkeit, die du in Zürich gehabt hast? Als stellvertretende Direktorin auch in dem ganzen Gebiet von der Stadtentwicklung und dem Job, den du nachher in Berlin gehabt hast. Gibt es vielleicht so 2 grosse Unterschiede, die du festmachen kannst?
Ja, in Zürich, vor allem in der Anfangszeit, bin ich noch selber zum Beispiel durch Zürich West gelaufen und habe selber noch Skizzen gemacht, muss man sich vorstellen. Und habe Leitlinien entwickelt, städtebauliche Leitlinien. Also bin sogar noch entwerferisch tätig gewesen. Das habe ich dann gleich gemerkt, dass das nicht ganz mein Job ist, aber das ist noch gegangen. Ich bin Fachfrau gewesen, hundertprozentig. Ich bin Kopf der Verwaltung gewesen, und ich habe zwar mit Politikerinnen, also mit der Ab, also mit dem Gemeinderat zu tun gehabt. Meine Chefin ist natürlich eine Stadträtin gewesen oder ein Stadtrat. Aber ich selber habe nur fachlich im Grunde genommen argumentieren und auch fachlich beraten natürlich Politik und Politikerinnen. Und in Berlin ist schon ganz ein grosser Unterschied, dass ich habe müssen, auch eine hohe politische Loyalität an den Tag legen. Ich bin selber nicht in einer Partei, aber das Haus Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ist sehr lang von SPD geführtes Haus gewesen und am Schluss noch ein von der Linken geführtes Haus. Und ich bin eigentlich immer Staatssekretärin geblieben. Und was sehr, sehr außergewöhnlich ist, weil eine Staatssekretärin ist wirklich die direkte Vertrauensperson vom Senator und der Senatorin. Und das sind eigentlich politische Freunde und Freundinnen, Weggefährten, die man in so ein Amt holt. Mhm. Und das bin ich natürlich nie gewesen.
Die haben dir einfach angerufen und gesagt, komm.
Ja, genau. Und die Nächsten haben mich wieder übernommen und wieder übernommen. Und ich glaube, ich habe einen grossen Vorteil gehabt, dass ich eben ja, gewisse Neutralität eben trotzdem hatte.
Und Schweizerin.
Ja, und ich hatte keine politische Agenda im Sinn. Ich wollte nicht Senatorin werden. Ich wollte nicht irgendwie Ministerin auf der Bundesebene sein. Also ich hatte keine politischen Karriereambitionen gehabt. Und durch das hatte ich nie eine hidden Agenda gehabt.
Du hast vorher gesagt, du hast viel mit Investorinnen vielleicht manchmal auch zu tun gehabt. Und bist unter grossem politischem Druck gestanden. Kannst du mich mitnehmen vielleicht zu einem Projekt, wo du das besonders gespürt hast? Hey, da ist jetzt einfach unglaublich viel Druck vorhanden.
Ja, kommt mir gerade eins in den Sinn. In der Nähe vom Bahnhof Zoo, Tauentzienplatz, also mit Kudamm. Also die meisten Leute, die Berlin kennen, sind dort sicher schon mal gewesen. Und dort hat es ein grosses Kaufhaus und denen geht es ja nicht so gut. Und Signa, auch in der Schweiz bekannt, René Benko seines Zeichens. Die Signa hat das Grundstück gekauft, wie sie all die Kaufhäuser gekauft haben. Übrigens, weil nicht um die Kaufhäuser zu erhalten, sondern weil die natürlich alle hervorragende Standorte gehabt haben, die eine enorme Renditenerwartung haben. Und dort ist es um eine Hochhausplanung gegangen. Und ich habe zusammen mit meinem Gestaltungsbüro und dem Baukollegium haben wir die Planung angeschaut und haben gegen die Hochhäuser votiert aus städtebaulichen Gründen. Und da habe ich schon sehr, sehr viel politischen Druck gespürt. Also einerseits von Investorenseite, massivsten Druck. Die haben den Druck gemacht auf meine Vorgesetzten und haben natürlich lobbyiert. Und es ist dann tatsächlich so wie gekommen, dass der Senat, regierende Bürgermeister, einen Vertrag mit Signa abgeschlossen hat, wo die versprochen haben, dass sie irgendwelche Arbeitsplätze behalten und noch arbeiten und sie dafür Baurecht kriegen. Mhm. Und das war etwas, was ich einfach strikt abgelehnt habe, weil das ist eigentlich auch ein Kuhhandel, das ist eigentlich auch ein unzulässiges Geschäft, weil man Äpfel mit Bieren abgleichen, das darf man eigentlich, also darf man nicht. Und das ist zum Beispiel so eine Zeit gewesen, da bin ich natürlich auch sehr stark auch auf verschiedenen Seiten einfach angefeindet worden, das ist klar.
Das kann man vorstellen, du hast auch in die lange Frist sehr recht gehabt, weil die ganze Benko-Holding ist ja dann hops gegangen und jenste Betrugsfälle dahinter. Was hat er dort schon gesagt? Dass man das einfach, du sagst wie Äpfel mit Birnen quasi handeln geht nicht. Hat es noch anderes gegeben, wo er einfach gesagt hat, hey, das ist im Fall nicht okay mit diesen Geschäften machen?
Ja, die Menschen, die ich es mit nicht zu tun hatte, mein Bauchgefühl hat mir einfach gesagt, das sind Schlawiner. Oder jetzt nicht sagen, Verbrechen. Also zum Beispiel habe ich sofort gemerkt, dass die Mitarbeitenden absolut perfekt psychologisch geschult sind. Mhm. Die sind auftreten als totale Softies. Die haben dir quasi sogenannt alle Wünsche erfüllt. Ja? Die sind einfach das Auftreten, das habe ich gespürt, das ist nicht aufrichtig, das ist antrainiert. Es ist hochprofessionell, muss man sagen. Die sind hochprofessionell gewesen. Aber ich habe gespürt, ja, die ziehen einem einfach über den Tisch. Und das, ja, das Gespür muss man auch, man muss eine Menschenkenntnis haben. Ja, das ist wichtig.
Gerade in einer riesigen Stadt wie Berlin, einer Weltstadt, wo ja eben, also die Grundstückpreise im Zentrum sind horrend hoch. Mhm. Gleichzeitig ist es extrem schwierig, überhaupt noch zahlbaren Wohnraum zu finden. Ja. In Berlin. Wie sind ihr dort vorgegangen, um zahlbaren Wohnraum zu kreieren in dieser Stadt? Mhm. Was hat das für Feiz gebraucht?
Ja, das grosse Feiz oder grosse Restrukturierungen und auch ein Kulturwandel. Als ich 2007 kam, ist Berlin schon hoch verschuldet, 60 Milliarden Schulden, alles am Boden. Und Berlin hat unter anderem alle Grundstücke verkauft, also das Tafelsilber verkauft. Hat extra eine Gesellschaft für das gegründet. Und hat auch die ganze Wohnraumförderung, also Subventionen, eingestellt. Und das ist natürlich in Zukunft gesehen, also eine ganz schwere Hypothek gewesen.
Hat das dir mal früher angerufen?
Das wollte ich jetzt nicht sagen. Das wollte ich überhaupt nicht sagen. Es hat Gründe gegeben, warum man in dieser Zeit auch so politisiert hat. Die Stadt war am Ende gewesen. Sparen bis es quietscht, das war das Motto von Klaus Wowereit. Aber längerfristig ist das natürlich ganz eine schwierige Politik, wenn man keine eigenen Grundstücke mehr hat. Und vor allem Grundstücke verkauft, wenn sie noch günstig sind. Und die anderen den Gewinn generieren. Also, und die Situation war so, wo Berlin hat angefangen zu wachsen, haben wir keine Förderungen gehabt. Im Gegenteil, die geförderten Wohnungen von früher, die sind ausgelaufen. Also nach 25 Jahren, wenn ich von einem privaten Investor sozialen Wohnraum verlange, dann kriegt er Subventionen dafür, also der Wertausgleich. Und nach 25 Jahren gehen die Wohnungen aber über auf den Freimarkt. Also die laufen aus. Das Gesetz kann das nicht für 100 Jahre oder für ewig binden.
Das ist aber nur in Berlin so oder ist
das
allgemein
ist in Deutschland so? Das ist in Deutschland so und in Berlin. Das sind völlig ein anderer Mekano. Und die Herausforderung war, erstens wieder eine Wohnraumförderung einzuführen. Zweitens, Wohnungsbaugesellschaften in Deutschland sind Wohnungsbaugesellschaften zuständig für soziale Wohnraumschaffung. Das sind hundertprozentige Töchter vom Staat. Und die sind am Rückbauen gewesen, weil ja Berlin geschrumpft ist. Mhm. Und die haben auch gar nicht gewusst, wie man baut. Die haben das Know-how gar nicht gehabt. Also haben wir ein Know-how aufbauen. Und gleichzeitig haben wir keine Grundstücke mehr gehabt. Also riesige Herausforderungen. Und gleichzeitig ist es natürlich so gewesen, dass wir im Bestand Durchschnittsmiete von 3,50 Euro der Quadratmeter im Monat hatten. Und dass Berlin eine Stadt ist, wo 50% von der Bevölkerung haben Anrecht auf eine mietendämpfte Wohnung. Also extremste Voraussetzungen. Aha. Ganz schwierig.
Da bist du reingekommen und hast probiert zu beraten, was man noch beraten kann.
Ja, also ich bin nicht direkt für die Wohnraumpolitik zuständig gewesen, aber ich habe natürlich müssen schauen, dass gebaut wird zum Beispiel. Und man im Grunde genommen, und da habe ich mir am Anfang hat ja auch niemand Mittel gehabt. Und am Anfang ist die Stadt auch noch nicht gewachsen. Und dann habe ich einfach so mit wenig Haushaltsmitteln habe ich so Experimentierformat geschaffen, so Workshop-Verfahren gemacht, wo Architektinnen mich eingeladen hat aus Europa und gesagt hat, die Wohnungsbaugesellschaften, du, ihr habt hier ja noch freie Grundstücke und ihr habt zwar im Moment nicht das Geld zum Bauen, aber wenn es dann wächst, dann müsst ihr bauen. Und jetzt tun wir doch auf euren Grundstück einfach mal ausprobieren, was man da machen könnte. Aha. Und also so, wie, also man hätte eigentlich einen Kulturwandel, einen richtigen Kulturwandel voranbringen. Ja, mit so kleinen Eingriffen ein Bewusstsein wieder schaffen und ein Wissen aufbauen, wie man eigentlich zeitgemässe Wohnungsbau macht.
So Investoren bringen ja Geld, dass man Sachen kann ermöglichen kann, auch in einer Stadtentwicklung.
Ja.
Was würdest du sagen, so Investoren ja, ermöglichen die Stadtentwicklung oder ist es häufig so, dass sie eigentlich auch eine geschickte Stadtentwicklung eigentlich verunmöglichen?
Beides. Also einerseits ermöglichen sie natürlich Stadtentwicklung, weil sie Mittel haben, um Verfahren zu finanzieren und das Bauen zu finanzieren. Mhm. Zuerst einmal. Also quasi ja, Strassen bauen und Häuser bauen und Wohnungen bauen und so weiter und so fort. Das kann der Staat nicht allein, nur mit öffentlichen Mitteln. Verhindern tun sie viele, ich wollte nicht sagen alle, aber viele, weil sie im Grunde genommen nur ein Investment sehen und nur eine Geldanlage. Und weil sie eigentlich wollen maximalen Profit, sowohl im Bestand wie im Neubau. Im Bestand kaufen sie einfach Bestand auf, wo wenig kostet und schauen, wie viel sie können über die nächsten Jahre Mietzinsen steigern, also Spekulation. Und was auch viele machen beim Neubau, dass sie im Grunde genommen Grundstücke suchen, die beplanen. Durch die Beplanung werden sie mehr wert, weil man sieht, aha, du kannst so und so viele Bruttogeschosstonnen draufstellen, dann verkaufen sie es. Verkaufen. Der Nächste, der jetzt teuer gekauft, braucht also noch mehr Bruttogeschosstonnen, macht wieder eine neue Planung und die Verwaltung und wir alle planen und planen und planen und die Stadt entwickelt sich gar nicht. Das nennt man Spekulation.
Oh wow.
Also, das habe ich in Berlin sehr viel erlebt. Das ist in der Schweiz, also habe ich eigentlich so in meiner Zeit vorher in der Schweiz nicht so erlebt in Zürich. Dort haben wir geplant und dann sind die Sachen auch umgesetzt worden. Und die Investoren und Entwickler sind in ein Risiko gegangen. Man geht in Risiken, wenn man baut. Oder? Da haben wir viele Risiken. Und das ist natürlich auch ein Beitrag. Aber die Spekulation ist kein Beitrag. Das zerstört die Stadt.
Gibt es denn dort, hat es dort Schalthebel gegeben, auch gesetzesmässig in Berlin, um das zu verhindern?
Ja, also Deutschland hat generell ist viel ein etatistischerer Staat. Er hat viel mehr so genau Zwangsmittel oder? zur Verfügung. Soziale Marktwirtschaft nennen sie das oder nennt man das. Und hat ein ganz spezielles, besonders Städtebaurecht. Und in dem Städtebaurecht gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, eben Entwicklungsgebiet zu formulieren und dann nimmt man also den Anfangswert, bevor man das Gebiet entwickelt, irgendwie das Industrieareal. Und dann rechnen wir aus, was ist es am Schluss wert, wenn ich dort viele Eigentumswohnungen verkaufen kann. Und die Differenz von dieser Differenz muss man dem Staat etwas abgeben, in Form von zum Beispiel 30% bezahlbarer Wohnraum, den man muss erstellen muss, oder Park bauen oder was auch immer. Und das ist wirklich gesetzlich verankert. Oder was gegen die Bodenspekulation haben wir natürlich Verschiedenes probiert. Es gibt zum Beispiel so wie ein Baugebot. Also, dass eine Gemeinde kann sagen, auf dem Grundstück, du musst jetzt hier bauen. Jetzt ist fertig, weiterverkauft, du musst jetzt hier bauen. Also auch ein Versuch, Spekulation, Einhalt zu geben. Ja, in Berlin haben wir gegen steigende Mieten Mietendeckel gemacht, wo man einfach sagt, im Bestand Neuvermietungen ja, dürfen einfach nur eine bestimmte Höhe. Mehr darfst du einfach nicht dafür verlangen. Es gibt einen Mietspiegel in den meisten Städten. Berlin hat einen Mietspiegel gehabt, hat alle zwei Jahre einfach geschaut, in welchen Gegenden so der durchschnittliche Miethöhe ist. Oder? Also darfst du deine Wohnung nicht höher vermieten als in dem Mietspiegel. Also es gibt sehr viel mehr Eingriffsmöglichkeiten, die manchmal genutzt werden, aber oft auch nicht genutzt werden.
Der Politkuchen-Podcast bringt gesellschaftspolitisch relevante Themen auf leichte Art über. Mit dem Ziel, dass sich wieder mehr Leute für unsere Demokratie interessieren, gehen wählen, abstimmen oder sich sonst irgendwo beteiligen. Du kannst mithelfen, dass es den Podcast weiterhin gibt, mit einem Beitrag via Twint auf 078 227 55 22. Die Telefonnummer findest du auch in den Shownotes. Danke vielmals. Wenn wir den Bogen zur Schweiz spannen, du sagst, wie In der Schweiz findet das eigentlich noch weniger statt, das reine einfach Spekulieren mit Wohnobjekten oder einfach mit Grundstücken. Auf der anderen Seite sieht man aber auch bei uns ganz viele Städte, wie die Mieten draufgehen, zum Teil auch immer mehr in den Agglo, in den anderen kleinen Dörfern zum Teil die Mieten steigen, weil die Leute aus den Städten dort herziehen und dann dort halt die Preise raufgehen.
Ja.
Du mit deiner langjährigen Erfahrung in Berlin, mit vielen, die du in Zürich gesehen hast, hast du so ein Geheimrezept oder eine Blaupause, die du würdest anwenden, wenn du könntest sagen, hey, wenn ich jetzt einfach mal nochmal frisch könnte quasi als Königin Regula Lüscher eigentlich die Wohnpolitik neu designen. Wo würdest du als erstes ansetzen?
Beim Boden.
Aha,
das Bodenpolitik. Der Boden müsste öffentliches Gut sein. Also man hat ja, es ist ja ein Menschenrecht, Wohnen ist ja ein Menschenrecht und es dürfte eigentlich nicht ein Handelsgut sein. Und das fängt natürlich beim Boden an. Und wenn der Boden im Gemeingut ist und man einfach Recht, also Baurecht ausspricht und sagt, das Grundstück behalten wir, aber du darfst auf dem Grundstück darfst du Wohnungen bauen und du darfst dort auch natürlich Mietzins, Renditen erwirtschaften. Und für das tust du auch, also quasi machst du eine Abgabe, also eben im Erbbaurecht, dann ist man immer frei als Gemeinde, auch in 100 Jahren, oder, haben wir das Grundstück noch und kann wieder frei entscheiden und sagen, das Grundstück, das haben wir jetzt nicht mit einem riesigen Wert in unseren Büchern. Oder? Der Punkt ist ja, die Grundstücke, die wert sind in den Büchern von den Investoren und Investorinnen. Und für die ist es angenehmer, zum Beispiel ein Grundstück liegen zu lassen, es nicht zu bebauen oder wenn es bebaut ist, Wohnungen, wo sie einfach nicht zum Höchstpreis wegkriegen, leer stehen zu lassen, wie wenn sie sie günstiger würden weggeben, dann fällt der Wert in ihren Büchern. Oder? Das ist der Hinderungsgrund. Angeschossnutzungen. Können wir sagen, mach doch Zwischennutzungen drin, belebt doch eigentlich das Quartier. Nein, dann geht der Wert in den Büchern runter. Also es ist völlig abgekoppelt vom Leben. Und darum, Wohnen und der Boden, das nicht vermehrbare Gut. Es wird nicht mehr Boden. Wir haben genau eine Erde auf dieser Welt. Und dass man und mit dem darf spekulieren. Oder? Das ist eigentlich eine Fehlkonstruktion. Wenn man darüber reden will, dass man bezahlbaren Wohnraum erhaltet und dass man da auch möglichst, wie soll ich sagen, auch gerecht verteilt. Also, dass alle es irgendwie eine gewisse Anzahl Quadratmeter dürfen benutzen oder? Und sich das auch können leisten.
Wow, Königin Regula Lüscher, wenn du das würdest umsetzen, ich nehme noch kurz das.
Ich auch.
Einen kurzen Biss von Amoretti.
Das Interessante ist, dass ich das, als ich Architektur studiert habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe jetzt gerade ein Amoretti im Maul. Und das hört man.
Das ist okay.
Ist okay.
Ich glaube, man hört es auch.
Weil es klebt ja bekanntlich ein bisschen, das Amoretti. Aber zurück zu mir als Architektin. Ich habe Architektur studiert, so in Bauhaustradition. Wir machen eine bessere Welt, wir machen für den besseren Menschen eine bessere Welt. Das habe ich wirklich gemeint.
Das habe ich mega toll gefunden, als ich in Berlin gelebt habe, die Bauhauskultur aufzuzogen. Darum finde ich es sehr schön, dass du das erwähnst. Ja,
und dann habe ich herausgefunden, hey, nein, das ist ja eigentlich, gerade so Wohnungsbau, das ist ja. Ja, das sind wirtschaftliche Objekte. Ja. Da müssen die Leute Geld verdienen. Und eben nicht einfach normal Geld verdienen, sondern immer mehr, immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und unsere Pensionskassengeld, oder, müssen wir anlegen. Also müssen sie gut angelegt sein. Also kann man nur ein Haus kaufen, das dann auch einen weiteren Gewinn erwirtschaftet. Also es ist verrückt, oder? Und gleichzeitig können wir uns die Wohnungen nicht mehr leisten. Also es ist so ein Kreislauf. Und das habe ich alles nicht verstanden. Und dann bin ich mehr in die Stadtplanung gekommen und in das Verhandeln mit Investoren. Und Und in Zürich habe ich immer noch gefunden, wow, super, es sind noch Leute von hier. Und die haben eine Bindung an die Stadt und die haben ein soziales Gewissen und eine soziale Verantwortung. Und dann haben wir können gemeinsam einen Weg suchen, oder? Dass die genug verdienen, dass das okay ist und dass man aber auch der Stadt etwas zurückgibt. Und wenn das plötzlich weg losgekoppelt wird, oder? Wenn das anonyme Gesellschaften sind, Geld, ich rede jetzt wieder von Berlin, Schwarzgeld, irgend, oder? Grusige Sachen dahinter. Dann koppelt sich das vollständig ab. Und dann wird man politisch immer radikaler und radikaler, weil man einfach sieht, wie es die Stadt kaputt macht.
Wenn man so etwas fordert, wie der Boden sollte allen gehören, dann ist man gerade ultimativ in eine politische Richtung abgestempelt.
Mhm, genau. Leider ja. Leider. Also das wird ja völlig gerade ideologisiert und dann ist man Kommunistin. Mhm. Ja, so. Wenn man aber sagt, das Wasser gehört allen, dann ist man nicht Kommunistin. Und das finde ich eben sehr interessant. Die Luft ist allen, dann ist man auch nicht Kommunistin. Und wenn man davon ausgeht, und das ist einfach meine Überzeugung, dass der Boden, der eben auch nicht ein vermehrbares Gut ist und wo unsere Lebensgrundlage ist, wir ernähren uns vom Boden. Ich meine, die Schweiz, ein Land von Bauern, oder? Mhm. Wir wissen doch, was die Schollen ist. Ja? Und wenn man das oder wenn man das weniger ideologisch würde anschauen, sondern vielleicht anschauen als sagen, ja, es ist eine Ressource und dieser Ressource müssen wir Sorge haben und wir müssen schauen, dass wir sie möglichst schonend damit umgehen und zum Beispiel nicht Betongold auf den Boden stellen. Betongold, das sind Häuser, die man baut, Hochhäuser zum Beispiel, aber auch andere Häuser mit Luxuswohnungen, die gehören jemandem, aber kein Mensch wohnt dort drin. Kein einziger Mensch. Geisterstätte. Ja, das ist doch... Also, das hat doch nichts mit Kommunismus zu tun. Das hat doch einfach damit zu tun, dass man mal 3 Sekunden überlegt, von was leben wir eigentlich und was ist unsere Lebensgrundlage?
Du bist viel gereist. Du hast viele Studienreisen gemacht, Regula. Mich nimmt es Wunder, was hast du mitgenommen von verschiedenen Ländern? Etwas, was mir zum Beispiel hängen geblieben ist, wenn wir bei uns reden über Klimakatastrophen, wie unsere Städte, unsere Häuser immer wärmer werden. Als ich durch den Iran gereist bin, so in diesen Wüstenstädten, haben sie fast bei allen Gebäuden so hohe Türme hergemacht. Sie nennen es Badgier, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Es sind so Windtürme, wo wie die Luft obendrauf rein geht und es kann nur ein ganz feines Lüftchen sein. Es zirkuliert dann so ab und wir leiten dann zum Teil die Luft so über größere Becken mit Wasser. Und durch ganz viele Schächte zirkuliert dann die Luft durchs ganze Haus und klimatisiert riesige Häuser ohne Strom.
Ja.
Und ich denke so, dort ist es gang und gäbe, dass man das so macht. Aber das Wissen ist wenig zu uns gekommen.
Ja. Ich bin übrigens auch durch den Iran gereist und habe das auch bewundert. Ihr tolles Land. Ja, das ist echt eine super interessante Frage, ob es überhaupt möglich ist, ich nenne jetzt das mit so archaischen Techniken, unsere, wie soll ich sagen, die Menschen unterbringen, alle Menschen auf dieser Welt, wir sind recht viel, ohne dass man zum Beispiel, keine Ahnung, also mit diesen archaischen Mitteln, die Häuser sind ja zum Beispiel aus Lehm gebaut. Und was mich kürzlich enorm beeindruckt hat, ich war an einer Tagung, also Städtebautagung, und es ist eine indische Architektin, hat dort einen Vortrag gehalten und hat ganz kleine Projekte gezeigt, aber auch riesige Wolkenkratzer. Also die ist unglaublich. Auch viel im Bestand, Denkmalschutz etc. Und dann hat sie gesagt, oh, das sei interessant, dass so die Europäer, oder die erzählen dann davon, eben von so archaischen Baumethoden und mit Lehm und Indien soll doch jetzt bitte einfach weiterhin so bauen, wie sie das immer gemacht haben. Und dann ist dann das auch alles ökologisch und wunderbar. Aber die vergessen, Die vergessen, dass wir das bevölkerungsreichste Land sind und dass wir 75% von unserer Infrastruktur haben wir gar noch nicht gebaut. Die haben die längst gebaut. Ihr könnt die reusen und wieder in einen Kreislauf bringen. Bei uns ist es gar noch nicht da. Und unser Quadratmeterverbrauch pro Kopf ist aber irgendwie, ich weiss doch auch nicht, 4 Quadratmeter. Oder? Wir verbrauchen 45. Und das habe ich wahnsinnig interessant gefunden, wo sie sagt, wir kommen nicht drum herum, industriell zu bauen. Und das ist die grosse, das ist eigentlich das grosse, wie soll ich sagen, Herausforderung, aber auch spannende. Wie schaffen wir es, jetzt, wo wir ja in der Zwischenzeit ein bisschen gescheiter sollten sein, nicht die totale Technologiegläubigkeit, sondern zurückkommen und sagen, jawohl, uns interessiert, wie man kann, solche archaische Techniken skalieren in einem anderen Maßstab. Und das ist eigentlich spannend.
Passiert das schon?
Ja, das passiert schon. Also es gibt zum Beispiel an den Hochschulen wird sehr, sehr viel geforscht über neue Baumaterialien, ich weiss doch auch nicht, Pilze, die wachsen und Strukturen bilden, Lehmbau, sowieso Holzbau ist jetzt nicht eine alte Technik. Doch, das wird gemacht und es wird auch unglaublich viel gemacht zum Thema, wie kann man aus bestehenden Bauten die zurückbauen und die Materialien für ein neues Haus brauchen etc. Das heisst auch, wir müssen ein völlig anderes ästhetisches Empfinden auch entwickeln. Oder? Es ist nicht mehr so, dass wir ein Haus entwerfen, zeichnen und dann wir für das Fenster produzieren und eine Farbe und ein Dach und Ziegel, sondern wir schauen, was wir in unserem Materiallager haben, von den Häusern, die wir jetzt zurückgebaut haben. Und wie könnte ich jetzt mit dem Material ein Haus daraus machen? Das ist eine völlig andere Methode. Und es bringt natürlich auch andere Resultate. Super spannend.
Auch ein kreativer Prozess, einfach mit dem, was man jetzt hat.
Genau.
Mach mal, schau mal.
Ja, genau.
Aus anderen Studienreisen, die du gemacht hast, ist da noch etwas sonst wie exemplarisch hängen geblieben, wo du gefunden hast, so, hey, das hast du selber sogar umgesetzt, vielleicht in deinem Berufsleben, oder etwas, wo du findest, das wäre eigentlich etwas für die Zukunft zum Umsetzen.
Also was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, ist, kürzlich bin ich wieder in Paris gesehen. Und Paris ist ja sehr auf einem, wie soll ich sagen, tut sich sehr verwandeln in eine durchaus grünere Stadt. Mhm. Und da habe ich ein sehr neues Stadtentwicklungsgebiet habe ich besucht und bin das so ein bisschen nicht von der S-Bahn angekommen, sondern vom anderen Ende von dem Quartier. Und am anderen Ende vom Quartier war alles grün und Sumpf und Schwammstadt und Versicherungsflächen und grün geuchert. Und man ist nur auf so Holzsteg ist man zu den Wohnungen gelaufen, so durch grüne, wunderschöne Gärten. Fantastisch. Und dann sind wir immer weiter näher an die S-Bahn-Station gekommen. Und dann ist es irgendwie immer mehr, hat sie so versiegelte Bäude gehabt und einen riesigen Platz vor der S-Bahn-Station. Ja, und was machen die Franzosen? Ich meine, der Platz, ich würde sagen, der ist vor 3 Jahren fertig geworden. Der ist nicht älter gewesen. Ja, die gehen einfach hin und tun wieder ganze Teil aufbrechen von dem Platz, nehmen die Platten weg und machen dort Versicherungsflächen. Und nicht, wie es vor 3 Jahren gebaut worden ist, lässt man es halt jetzt, wie es ist. Weil der Platz, oder? Der ist auch vor 15 Jahren geplant worden. Mhm. 15 Jahre später ist man aber gescheiter. Gut, man hätte ihn vor 3 Jahren auch schon anders bauen können, aber können wir jetzt Argument sagen. Aber nein, ich wollte sagen, oder das transformieren und auch nicht Angst haben davon und sagen, ja, okay, wir sind gescheiter geworden. Und die Platten nehmen wir raus, brauchen sie neu anders und machen es besser.
Und würdest du sagen, in der Schweiz passiert das weniger? Ist wie so, es wird gebaut und dann lässt man es aber so?
Ja, das würde ich schon sagen. Weil natürlich umgekehrt es auch wahnsinnig robust und gut gebaut wird. Und dann ist natürlich schon etwas auch dahinter, wo ganz schwierig ist. Oder dahinter, am Schluss stehen ja gerade bei öffentlichen Bauten, stehen ja Politiker und Politikerinnen hinten dran. Mhm. Das habe ich selber erlebt an Hochbauten in Berlin, wo genau. Und ich meine, wie schwierig ist es in der heutigen Zeit als Politiker und Politikerin anzustehen und zu sagen, 3 Jahre später, jetzt reissen wir hier wieder den Boden auf, wie wir sind gescheiter geworden. Ich meine, der Aufschrei, wo das gibt, Medien alle, ein riesen Aufschrei, oder? Wie kann man nur, warum haben die das nicht schon vorher gewusst? Oder absetzen, Rübe weg, ab, Fertig.
Ich fände es grossartig, wenn das jemand würde sagen. Also ist einfach ehrlich. Und wieso?
Ja.
Es verändert sich alles. Also ja. Es sollen doch auch unsere ja. Plätze und Gebäude natürlich. Mit dem Fluss gehen.
Aber ich finde einfach, die Kultur, dass man gescheiter werden kann. Mhm. Oder? Und dass man sagt, super, ist jemand gescheiter geworden und gibt es zu. Nein, man wird best. Oder? Und das ist einfach, da braucht man eine Veränderung. Wir müssen lernen. Wir haben so extreme, schwierige Herausforderungen. Wir werden immer Fehler machen. Das ist so. Aber lieber einen Fehler machen und etwas machen, als gar nichts machen.
Ja. Ich würde es gar nicht einmal jetzt als grosses Fehler taxieren. Also rückblickend sind wir immer dann gescheiter und alle wissen es besser.
Ja.
Aber das, was du vorher gesagt hast, wir haben jetzt etwas Neues dazugelernt.
Ja.
Ist jetzt voll sinnvoll, dass man hier den Boden aufschränzt ja. und eben die Versickerungsflächen macht, weil man ja das jetzt quasi, ist das so Common Sense geworden, dass das genau. eigentlich sinnvoll wäre.
Genau.
Ja, also das wäre schön, wenn es, das wäre grossartig, wenn es so wie ein Umdenken auch würde geben, dass der Reflex aufhört, vielleicht auch medial, von «Ah, schau, jetzt haben sie dem einen Fehler gemacht» und eben absetzen.
Ja, das wünschte ich mir.
Momentan ein grosses Gebot in der Schweiz in der Raumplanung ist, verdichtet zu bauen. Mhm. Wie kann man so verdichtet zu bauen sinnvoll umsetzen? Oder brauchst du für die Antwort noch ein Amaretti?
Ja, ich kann noch ein bisschen. Ich kann noch ein bisschen. Nein, sonst bin ich überzuckert. Nein. Also, ja, es ist also wirklich so eine schwierige Frage. Also, ich muss so sagen, je näher man zusammenrückt, desto mehr sind wir auf gute Gestaltung und gute Qualität angewiesen. Also, wenn ich schon der Park kleiner ist, als ich mir das gewünscht habe, weil die Hälfte davon jetzt verbaut wird, dann sollte bitte der Park nicht einfach eine grüne, langweilige Wiese sein. Sondern dann muss man in das investieren, und zwar geistig etwas investieren, aber auch finanziell etwas investieren und sagen, okay, jetzt muss ich die kleinere Fläche, die muss ich anfangen, zum Beispiel zonieren. Hm? Dass die mit den Hunden wissen, wo sie können mit ihren Hunden sein können. Und dann haben Kinder einen Teil und die Jugendlichen und die alten Leute und so weiter und so fort. Also, oder wenn man weniger Raum hat, dann muss man ein bisschen mehr spezialisieren vielleicht. Mhm. Oder auch sagen, Mehrfachnutzungen. Oder? Dort, wo Kinder sind, können jetzt nicht die Hunde sein, aber dort können zu einer anderen Tageszeit können die Jugendlichen sein und zu einer anderen Tageszeit, keine Ahnung, die alten Leute, was auch immer. Also eine Art, man muss wie Nutzungen übereinander legen und stapeln, für das muss man miteinander reden. Man kann nicht mehr einfach sein Gärtchen, seine Nutzungsvorstellung parkieren und sagen, das ist meins und da darf niemand anders etwas machen. Mhm. Das geht nicht. Und das nennt man Teilen. Eigentlich. Aber gleichzeitig wird es auch vielleicht ein interessanterer Ort. Oder? Wo eben Kinder sind, aber auch die Ameisen und Insekten und was man alles noch keucht und fleucht. Also, dass sich alle auf dem gleichen Teil wohlfühlen. Und das braucht die Kopfschmalz. Das ist anstrengend, da muss man denken.
Wir entscheiden uns jeden Tag 35'000 Mal, bewusst und unbewusst. Ich möchte dazu beitragen, dass wir uns einfacher entscheiden können, bei kleinen und bei grossen Fragen. Und zwar mit meiner neuen Comedy-Show «Gute Entscheidung». Es ist eine interaktive Show über Kopfentscheid und Bauchgefühl. Du kannst live mit dabei sein im Theater. Alle Tourdaten findest du auf michaelelsner.ch. Was sind die Konsequenzen, die wir in der Schweiz haben, von verdichtetem Bauen?
Konsequenzen sind, dass wir unglaublich viele Nutzungskonflikte haben. Also, dass wir quasi auf einem Platz, oder wenn noch ein Grundstück da ist, die einen wollen dort Wohnungsbau machen, die anderen wollen die Schule draufstellen, und die Dritten sagen, wir brauchen jetzt eine Bahnhofserweiterung. Irgendwie so, oder? Also, das sind planerische Konflikte und Dilemmata. Und dann muss man halt einen Bahnhof bauen, wo drauf Wohnungen sind und oben drauf eine Schule. So, oder? Das ist die eine Konsequenz. Es ist komplizierter. Und das heisst, man muss miteinander reden, man muss miteinander aushandeln, man muss Sachen erfinden. Und was auch sicher Erfolg von der Verdichtung ist, ist, dass wenn ich eine Wohnung, ich muss mir viel mehr überlegen, wenn ich eine Wohnung entwerfe. Oder die Wohnung muss, die muss einfach mehr können. Die Wohnung muss können auch ein Büro sein und die Wohnung muss auch vorübergehend für mit 10 Leuten bewohnbar sein und dann wieder mit 5 Leuten, weil man noch Gäste unterbringt. Und also man hat nicht für jede Funktion hat man so etwas quasi Spezielles. Oder? Man muss sich können transformieren und ja, man muss einfach mehr darüber nachdenken. Ich kann es nicht anders sagen.
Ich finde das schon mal einen guten Ansatz, mehr darüber nachzudenken. Wann hat das bei dir angefangen, mit dem mehr darüber nachdenken und auch mit dieser Faszination für Städte bauen, entwickeln? Hast du als Kind mit Lego schon irgendwelche Städte oder Welten kreiert? Oder wann war so der Ursprung gewesen, und gemerkt hast, ah, schau, dorthin ziehe ich mich jetzt?
Also ich glaube, angefangen hat, wenn ich mich jetzt an meine Kindheit erinnere, auf einem Stuhl. Also auf so einem Sessel, eher also so eine, wie sagt man dem? Ja, ein Sessel. So einen eher grossen Sessel. Bequemen, weichen Sessel. Und als kleines Kind habe ich dann natürlich vielleicht zu einem Viertel ausgefüllt. Und rundum hatte ich meine Habseligkeit erkannt. Das war mein Haus, das war mein Ort. Und meine Geborgenheit. Und dort habe ich, glaube ich, das erste Mal emotional darüber nachgedacht, wie ich und wo ich möchte wohnen und was für mich Geborgenheit ist. Und der nächste Schritt war viel später. Da bin ich in der Pubertät, bin mit dem Velo irgendwie eine Velotour gemacht in Holland. Und dort habe ich plötzlich gemerkt, ja, da haben alle grosse Fenster und keine Vorhänge und man sieht in die Wohnungen hinein. Und in die Wohnlichkeit auch. Und dann habe ich mich für das Wohnen angefangen interessieren und habe gemerkt, ja, das fasziniert mich. Wie wollen die Leute zusammenleben und wie wollen sie sein und wo fühlen sie sich wohl? Und dann bin ich zurückgekommen von dieser Velotour. Ich habe eigentlich Deutsch und Geschichte studiert und wollte Journalismus machen. Und dann habe ich gefunden, nein, also ich wollte zumindest über etwas schreiben, was mich interessiert, nämlich Architektur. Und dann habe ich einfach Architektur studiert. Und habe natürlich nach 2 Wochen gemerkt, ich werde nie über Architektur schreiben, sondern ich will es machen. Ich finde es faszinierend.
Und hast jetzt in deiner ganzen Karriere bis jetzt auch in ganz unterschiedlichen Bereichen gearbeitet? Auch in der Verwaltung gearbeitet, du warst auch im Ausland. Ich denke mir häufig so, wenn ich dich jetzt so höre, doch auch ein nervenaufreibender Job, immer so am Vermitteln ist auch in deiner Funktion, auch jetzt als Selbstständiger, du bist die ganze Zeit am Jonglieren zwischen unterschiedlichsten Interessen, um so oben runterzukommen. Was machst du da? Also ich weiss, dass du malen. Ist das etwas, wo dich erdet?
Extrem, ja. Ja. Also das ist... dort lebe ich auch die Sehnsucht aus, dass ich etwas ganz für mich machen kann. Ganz in mich gekehrt und ohne Auftrag. Und da bin ich ganz bei mir.
Keine Interessenabwägungen.
Keine Interessen, gar nicht so. Und das hatte ich schon auch gehabt, früher als Architektin, wenn ich entworfen habe, wenn ich Pläne gezeichnet habe, das ist auch eine unglaubliche Vertiefung. Ja? So etwas ganz introvertiert. Und ja, das finde ich beim Malen, das finde ich aber auch beim Segeln. Ja, das Segeln hat wieder... Ja, Segeln ist interessant, weil Segeln, da muss man ja mit dem Wind gehen. Oder? Und egal, woher der Wind kommt, man schafft es gleich dort ans Ziel. Auf die andere Seite, auch wenn der Wind von vorne kommt, muss man einfach ein bisschen anders segeln und die Segel anders einstellen. Also man muss mit dem Widerstand arbeiten. Und ja, da gibt es so wie Parallelen zu dem, was ich später als Stadtplanerin gemacht habe. Man muss manchmal einfach einen grossen Umweg machen. Ich habe manchmal auch, wenn ich gemerkt habe, ein Grundstück, ein Ort in Berlin vor allem, ist so noch ideologisch besetzt von Ost-West-Kämpfen, von was auch immer allem. Und, mhm. und das ist noch zu früh, oder? Die Wunde von dieser Teilung von dieser Stadt oder aus der Nazi-Zeit oder aus der Judenverfolgung. Also es ist ja überall, man ist ja, in dieser Stadt gibt es ja nur Verletzungen. Wenn ich es gemerkt habe, der Ort ist noch nicht reif oder die Leute sind noch zu nah an ihrer eigenen Geschichte, ja, dann habe ich also einfach Strategien gewählt und habe gefunden, jetzt tun wir da einfach mal das begrünen, dann finden die Leute einen schönen Ort und dann kann das vielleicht einmal ein bisschen entschleunigen, weil man noch nicht genug greif ist, um mit einem Abstand vielleicht etwas, eine bessere Lösung für einen Ort zu finden.
Ab und zu sieht man im Ausland, oder wir etwas bauen, zum Beispiel die Superblocks. Mhm. Wo in Barcelona,
Barcelona
bleibt, ja. Superies.
Ja.
So ähnlich, ja. Bin nicht ganz sicher. Ja. In Wien nennt man sie, glaube ich, Supergrätsel.
Ja, genau. Mhm.
Kannst du mir beschreiben, was ist genau so ein Superblock?
Mhm. Ja. Es ist eigentlich ein Strassengeviert, mehrere Strassen, muss man sich vorstellen. Und zwischen diesen Strassen gibt es Blöcke. Und dann sagt man einfach, anstatt dass um so einen Block alle Strassen herumgehen, tun wir einfach einmal zwei Strassenkreuzig, also Kreuz sperren. Und das heisst, aus vier Blöcken wird plötzlich eine. Mhm. Und um die vier Blöcke gehen dann wieder die Strassen herum. Und die beiden anderen, die internen Strassen, dann, das sind dann Spielräume, Begegnungsräume, die kann man bepflanzen, was auch immer. Man tut einfach quasi die Sequenz von der Strasse reduzieren und tut sie mehr den Verkehr auf weniger Strassen kanalisieren.
Wir haben gesehen, in verschiedensten Städten ist das umgesetzt worden, ist mhm. mit Freude aufgenommen worden mhm. von den Leuten, die dort wohnen.
Ja.
In der Schweiz jetzt auch. Ein paar so Projekte schon gegeben, mhm. wo man das hätte wollen machen mhm. und ist dann aber abgeschmettert worden mit Rekurs von eigentlich vor allem auch von den Leuten, die gerade dort wohnen.
Mhm. Ja, interessanterweise.
Warum dauert das manchmal so lange, bis man kann so eine Gewohnheit ablegen kann, dass man zum Beispiel halt sein Auto wirklich direkt vor der Wohnung kann parkieren und nicht muss zur Wohnung laufen?
Mhm. Weil man wie es ganz, ganz schwierig ist, das veränderte Erlebnis einfach nur sprachlich zu vermitteln und durch Bilder. Das ist eigentlich eine der grössten Herausforderungen. Und darum sage ich, einfach mal ausprobieren. Einfach mal sagen, und jetzt tun wir ein Wochenende, tun wir einfach mal die Strasse sperren. Und schauen mal, was möglich ist, was wir für Probleme damit haben. Und dann machen wir es dann nochmal vier Tage, probieren es auch nochmal aus und dann machen wir es nochmal eine Woche lang und merken, ob das vielleicht das ganze Chaos auslöst etc. Mhm. Und dann plötzlich spürt man, wow, das ist ja toll. Ich kriege ja etwas dafür. Oder? Und das ist oft schwierig in der Stadtentwicklung. Es einfach mal ausprobieren. Ich kann ja nicht das Haus bauen mal schnell und dann ist es aber eigentlich mhm. nur eine Attrappe gewesen. Ja. Also da kreativ sein. Und da hilft auch, das habe ich viel gelernt in Berlin, da helfen Künstler, da helfen oder so, die urbanen Aktionen, die machen genau das. Einfach mal sagen, kommt, wir probieren es mal aus und machen ein Happening daraus. Und vielleicht ist es ein Blödsinn, aber mhm. vielleicht macht es auch Spass.
Das finde ich sehr einen schönen, kreativen Ansatz, um unsere Städte vorwärts zu bringen. Oder einfach in einen Ort verwandeln, wo wir uns gerne aufhalten. Hättest du zum Schluss noch einen Wunsch, wo du denkst, so, hey, wenn das mehr Leute würden machen, dann hätten wir lebenswertere Städte?
Wenn mehr Leute würden teilen, temporär teilen, auf Tour teilen, dann hätten wir lebenswertere Städte und weniger einsame Menschen.
Das wäre eine schöne Zukunftsvision. Danke vielmals, dass du hierher gekommen bist, Amaretti essen und über unsere Städte reden.
Dankeschön für die wunderbaren Amaretti. Super. Und fürs Gespräch. Merci vielmals fürs Einladen.
Du darfst sehr gerne auch ein paar Amaretti mit heimnehmen.
Super.
Die nächste Sitzung, wo du vielleicht findest, so, hey, die Person vis-à-vis nervt dich, dann.
Ich nehme gern.
Verfüttern und dann heben die Zähne zusammen bei der anderen Person.
Doch, ja, gern teilen. Ja.
Das war es vom Politkuchen mit mir, Michael Elsener, Satiriker und Politikwissenschaftler, und der Regula Lüscher, Frau für alle Fälle. Stadtmacherin. Wenn es dir zu viel wird mit Politik, dann Backenkuchen. Danke fürs Zuhören. Bis bald.